SWR aktuell. Kontext.
Larger than life, größer als das Leben. So singt Bonnie Taylor über ihren Helden und Helden haben Konjunktur. Die Superheldenfilme überfluten gerade die Kinos und insgesamt macht sich die Sehnsucht nach heldenhaften Gestalten breit. Darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext, Helden, eine neue alte Sehnsucht. Ich bin Ulrike Alex und mein Gesprächspartner ist Raphael Beer. Er ist Soziologe und Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei in Hamburg. Guten Tag, Herr Beer.
Hallo, Frau Alex.
Ich sah die Helden fallen und stehen auf. Denn Helden geben niemals auf. Was auch immer.
Helden stehen wieder auf. Herr Beer, wie nah kommt denn dieser Schlagertext der Definition von Held?
Naja, es besteht tatsächlich da eine kleine Übereinstimmung. Dieses Fallen und Wiederaufstehen ist ja ein hehrer Grundsatz für Stärke und für außergewöhnliche Stärke. Und das wird ja auch schon in verschiedensten Erziehungsgesprächen, gerade unter Jungen, immer wieder betont, du musst aufstehen und so weiter. Und das hat schon so ein bisschen Heldenmythos. Nur, was ich eben assoziiert habe, als sie die Musik eingespielt haben, waren ganz typische Dinge, denn der Held ist abgewandert in die Kulturindustrie, ja, in die Schlagerbranche. Dort werden Helden des Alltags besungen, für persönlichen Gebrauch oder zur Pädagogik oder was auch immer. Also es ist auf jeden Fall so, dass der Held von früher sich leicht verändert hat, nämlich der ist profanisiert, nennen wir das. Also er ist in den Alltag eingetaucht und bereichert dort unsere Fantasie.
Und wie würde der echte Held aussehen?
Sagen wir mal, der vergangene Held, der frühere Held, der klassische Held, der hat immer mit seinem Leben eingestanden. Mit seiner Gesundheit, mit Blut, mit Opfer. Also eine wichtige Zutat für das Heldentum war das Opfer, das der Held bereit ist, bis zum Tod. Ja, es hat immer was mit Sterben, also mit existenziellen Lebensbedingungen zu tun. Und in der Regel, so waren die früheren Sagen, auch die Kriegsgeschichten, haben immer mit Tod und Sterben durch fremde Hand zu tun. Also er ist bereit, sich für die gute Sache zu opfern.
Hat er deswegen auch ein bisschen ein schlechtes Image bekommen, weil sowas wird ja gerne vereinnahmt, dieser Opfertod auf dem Schlachtfeld für irgendeine windige Idee?
Ja, klar. Wir kennen das ja aus dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, diese Hurra-Begeisterung der jungen Soldaten, die alle als Helden in die Schlacht gezogen sind und als Krüppel wiedergekommen. Und dann im Zweiten Weltkrieg, im Nationalsozialismus, wo dieses alles total überzeichnet wurde und überstrapaziert. Deswegen hat Herfried Münkler zum Beispiel, der viel über Krieg auch geforscht hat und über Gesellschaften im heroischen und anderen Zeiten, er hat gesagt, wir leben nach dem Nationalsozialismus in einer postheroischen Gesellschaft. Eine postheroische Gesellschaft ist eine, die Helden nicht mehr braucht. Die braucht eher kluge Menschen, die was managen und die braucht vor allen Dingen fleißige Arbeiter, die das Bruttosozialprodukt steigern, aber keine Helden mehr. So, jetzt sagt aber Münkler, und das finde ich ganz interessant, innerhalb dieser postheroischen Gesellschaft bilden sich immer wieder heroische Gemeinschaften. Und da sind wir ganz eng. Zum Beispiel sehe ich sowas in der Polizei, das sieht man aber auch in Sportvereinen. Wenn ich kurz diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer ansprechen darf, die vielleicht schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben. Es gibt aus dem Sport wunderbare Bilder. 1. Mai 1982, Bayern gegen Nürnberg. Dieter Hoeneß, der Bruder von Uli Hoeneß, verletzt sich am Kopf. Er lässt sich ein Pflaster drauf machen, spielt weiter, nimmt jeden Kopfball, blutet anschließend aus allen Poren. Das war der Held des Sports, ja, weil er sich aufgeopfert hat und weil er nicht wie andere vielleicht vernünftig gehandelt haben, gesagt hat, also ich höre es lieber auf und lass mich verbinden und klammern. Nein, er hat dieses Kosten-Nutzen-Kalkül, das wir so normalerweise haben, total in Wind geschlagen und hat gesagt, ich opfere mich jetzt für den Sport auf. Und das haben ihm die Leute honoriert und haben gesagt, das ist unser Held.
Ich denke, da ist er auch deswegen ein echter Held, weil zuerst die Situation war und dann wurde er zum Helden.
Genau.
Jetzt die Situation ist so, die Leute sehnen sich nach einem Helden. Und was Sie vorher angesprochen haben, dass in Friedenszeiten wir brauchen keinen Helden, jetzt leben wir wieder in unsicheren Zeiten. Kommt da auch ein bisschen die neue Sehnsucht her?
Genau. Immer dann, wenn Standardlösungen oder eingeübte Konfliktlösungsmechanismen oder Alltagsbewältigung nicht mehr funktionieren und die Angst größer wird, dann sehnt man sich sowohl nach starken Männern oder autoritären Männern als auch nach Helden. Selten, fällt mir da gerade ein, selten sehnt man sich nach starken Frauen in Krisenzeiten. Also in den Zeiten, wir nennen das prosperierende Zeiten, wenn es uns gut geht, brauchen wir diese Helden nicht. Und wenn wir das Gefühl haben, noch nicht mal, wenn es uns objektiv schlecht geht, sondern wenn wir das Gefühl haben, da droht etwas am Himmel oder in der Zukunft, was wir nicht mehr bewältigen können mit unseren Lösungsmöglichkeiten, dann suchen wir nach Menschen, die das für uns in die Hand nehmen. Und das ist diese, was man in der Fachsprache Exzeptionalität nennt, dieses Außergewöhnliche, Charisma zum Beispiel. Ja? Zu bestimmten Zeiten werden Helden tatsächlich sozial konstruiert. Denken Sie an Joschka Fischer zum Beispiel in der Studentenbewegung. Da war die Zeit reif für Leute, die sich wohin gestellt haben, was gesagt haben, was angeführt haben, was gemacht haben. Joschka Fischer hätte sich zu anderen Zeiten den Mund fusselig reden können. Es hätte keinen Menschen interessiert. Aber zu diesem Zeitpunkt wurde er sozusagen zum Helden aufgebaut. Und das erleben wir heute tatsächlich auch in stärkerem Maße wieder.
Wer bestimmt denn dann eigentlich, wer ein Held ist und wer nicht?
Na, das ist schwer zu sagen. Also es gibt unterschiedliche Definitionskreise. Heute ist es zum Beispiel sehr stark über Abstimmungsverhältnisse in den sozialen Medien, dass man irgendwelche Buttons drückt, die dann Zustimmung versprechen. Das ist ja sehr stark in die Alltagswelt hineingekommen. Früher war es eher so, dass Helden sozusagen auch politisch ausgenutzt wurden. Also die wurden quasi auf ein Schild gehoben von Akteuren im Hintergrund, die gezielte Interessen dran hatten, diesen Held auch sozusagen emporzubringen. Denken Sie an die Karriere von Adolf Hitler zum Beispiel. Der wurde ja von verschiedensten Gruppen auch protegiert. Also das ist sehr unterschiedlich, wer sozusagen die Bestimmer über Heldentum sind.
Und was muss der Held leisten, wenn er denn dann Held sein will?
Also ich spreche auch gerne vom Container. Der Held muss ganz viel aushalten an Unbestimmtheiten, an schlechtem Gewissen, an schlechten Gefühlen, an Unsicherheiten. Das muss er besser machen als andere Menschen. Das muss er sozusagen für sie durchleben und überwinden. Ja, also er muss dort Sicherheit geben, wo alle unsicher sind. Er muss ganz viel Unsicherheit in sich aufnehmen und umdrehen in Handlungssicherheit. Und wenn sie auch nur simuliert ist. Das sehen wir zum Beispiel, das hat jetzt mit Heldentum nichts zu tun, aber wir sehen das bei jeder Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik in jedem Jahr. Die Innenminister müssen immer zwei Dinge sagen. Sie müssen sagen, A, wir leben eigentlich in einem sicheren Land und B, das ist aber kein Grund, sich zur Ruhe zu setzen. Wir brauchen weiterhin eine starke Polizei. Ja. Und so funktioniert das Heldentum auch. Er muss sozusagen uns das Gefühl geben, in eine sichere Zukunft zu gehen. Und zwar mit seiner Hilfe und nur mit seiner Hilfe.
Wenn Sie ansprechen, starke Polizei, dann haben wir es gleich wieder mit einem Zwiespalt zu tun. Ich möchte eine starke Polizei, wenn bei mir eingebrochen wird, das soll sie im besten Fall sogar verhindern. Ich finde Polizei äußerst lästig, wenn mein Fahrzeug kontrolliert wird und ich irgendwelche Aussagen machen muss. Wie löst sich sowas auf?
Ja, das ist ja ein Ausdruck von einer sehr stark egozentrischen Haltung, ja, einer ich-bezogenen Haltung, wo man auch immer auf seinen eigenen Vorteil guckt und nicht mehr auf das Soziale. Die Polizei symbolisiert in gewisser Weise dort Stärke, wo man selbst keine negativen Konsequenzen zu ziehen hat. Also wenn man sich sozusagen das Recht aneignen kann, weil es einem schützt, dann braucht man auch diese starke Polizei, die sozusagen das Recht durchsetzt. Ja, und immer dann, wenn man selbst Betroffener ist von irgendwelchen Sanktionen, dann sucht man doch nach Möglichkeiten, dass die Polizei vielleicht eine Ausnahme macht oder nicht ganz so hart durchgreift und so weiter. Also dieses Dilemma, das ist so alt, wie es die Polizei in der Demokratie gibt. Meine Faustformel ist, die Polizei als Institution, ja, also als Gesamtkörper, als Einrichtung, wird sehr geschätzt. Da will man auch eine starke Polizei. Aber die Polizei als Person, also als Schutzmann, als Schutzfrau, der unmittelbar zuständig ist, will man jemanden, der sich sehr auf die eigenen Bedürfnisse einstellt.
Sie haben ja auch mit Sondereinheiten der Polizei zu tun. Da herrscht dann so ein gewisses Elite-Denken. Macht man sich da gerne selbst zum Helden, weil man denkt, man ist was ganz Besonderes? Das Auswahlverfahren ist ja auch sehr hart.
Ich würde es ein ganz kleines bisschen anders ausdrücken. Im Prinzip haben Sie recht. Nur das macht man sich selbst zum Helden, würde ich ein bisschen umdrehen und sagen, man genießt es, wenn man in eine Einheit kommt, die den Ruf hat, elitär zu sein. Ich habe ganz selten von Spezialeinsatzkommando-Mitgliedern gehört, dass sie Helden sind oder dass sie sich als Helden fühlen oder dass sie die Elite sind. Das brauchen die auch gar nicht zu sagen, weil es die anderen ja immer sagen. Die können dann bescheiden sein, professionell bescheiden und ich denke, die auch bescheidene Helden und dann sagen, naja, wir machen hier eine besondere Aufgabe und so. Aber sie wissen natürlich, wenn man sie anschaut, ja, und wenn man sie gehen sieht, wenn man sie üben sieht und so, sie wissen mit jeder Faser ihres Körpers, dass sie die Besten der Guten sind. Und das genießen sie natürlich auch. Möglicherweise ist es auch in gewisser Weise sogar förderlich funktional. Aber wir haben eine eigenartige Mischung. Wir wissen, dass unsere Spezialeinheiten zum Beispiel diesen Heldenmythos nicht selbst in die Welt setzen und nicht pflegen. Da gibt es in der Welt ganz andere Männergruppen, die das ganz anders zelebrieren. Aber es ist auch klar, dass es nach den SEKs oder nach der GSG 9 nichts mehr an Polizei gibt, was noch besser ist oder noch stärker zugreifen kann. Und das wissen alle, auch die Mitglieder dieser Spezialeinheiten.
Fällt man dann anschließend, also nach der Pensionierung, in ein tiefes, tiefes Loch, weil man plötzlich nicht mehr dazugehört?
Naja, früher sogar, weil die Mitgliedschaft in diesen Einheiten sehr, sehr an körperliche Durchsetzungsfähigkeit und Leistungsstärke gebunden ist. Und die meisten überschreiten diesen Zenit, wenn sie 40 sind etwa, ne? Oder weiß ich nicht, 45 vielleicht. Und die werden dann in andere Organisationseinheiten überführt. Manchmal ist es dann so, dass die noch Verwendung finden in der Schießausbildung oder im Personenschutz oder wo auch immer. Wobei diese Gruppen sich momentan auch professionalisieren. Also die sozusagen der Abgesang oder die Wehmut, nicht mehr dazuzugehören, fängt früher an, nicht nur nicht erst mit der Pensionierung. Und die werden dann in der Regel in solche Einheiten aufgefangen, die noch näher dran sind an diesem besonderen Status. Ja, also wie gesagt, viele kommen dann ins Einsatztraining zum Beispiel oder also trainieren und bilden aus den polizeilichen Nachwuchs.
Man zahlt also für seine Zeit als strahlender Held auch ganz schön, ja, mit welcher Münze zahlt man dann mit?
Naja, die Währung für das Heldensein ist die Bewunderung. Und die Münze, die der Held zahlen muss, ist die Strapaze. Ja, und man zahlt es tatsächlich mit einer gewissen Strapaze des Körpers und der Seele, auch des sozialen Lebens. Man gibt sich ganz in diese Sphäre hinein und verzichtet auf Genuss und auf andere Dinge, auf ein regelmäßiges Familienleben zum Beispiel, auf Freizeit und so weiter. Das ist sozusagen der Gegenwert.
Herr Bär, wir erleben ja gerade im Ukraine-Krieg die Inszenierung von einer ganz anderen Art von Heldentum. Der ukrainische Präsident geht durch die Trümmer und spricht der Bevölkerung Mut zu. Er ist dann ein Held für den Westen. Und im Kreml inszeniert sich der russische Präsident Putin bereits seit Jahren als Held, der mit nacktem Oberkörper durch weite Landschaften reitet oder im Ultraleichtflieger bedrohte Vogelarten begleitet und jetzt gerade die Rolle als Retter des Vaterlandes besetzt. Er ist der Held für den Osten. Wie lässt sich das denn einordnen ins Heldentum?
Ja, ich würde die gern Polithelden nennen. Ja, also die sozusagen nicht mehr durch ihre Händearbeit oder durch ihren körperlichen Einsatz zum Held geworden sind, sondern indem sie Und hier kommt der Begriff der Nation ins Spiel, indem sie sozusagen über individuelle Werte verteidigen. Also gerade nationale oder auch nationalistische Werte sozusagen vertreten und viele Menschen hinter sich versammeln, die sich nach diesen Werten sehnen. Also bei Putin ist es ja ganz deutlich zu sehen, dass der sozusagen wieder das Großrussische Reich wiederhaben will. Ja? Und das ist für viele Menschen sehr attraktiv, gerade für diejenigen, die Zeit ihres Lebens unter der westlichen Dominanz oder auch unter der westlichen Arroganz vielleicht ein bisschen gelitten haben. Für die ist das sozusagen ein Lebenselixier, dass jetzt jemand auftritt und sagt, wir eignen uns unsere frühere Macht wieder an. Bei Selenskyj ist es umgekehrt. Der ist sozusagen der Held der Schwächeren, der Bedrängten, der Opfer sozusagen, der Unschuldigen. Er inszeniert sehr stark, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber die Inszenierung ist sehr stark, wir sind zu Unrecht überfallen worden, deswegen muss der Westen sich zum Beispiel mit uns auch solidarisch zeigen und uns helfen. Und das kann im Prinzip nicht jeder, das kann man nicht bürokratisch organisieren. Dazu braucht man ganz viel Charisma und das bringt Selenskyj mit und überträgt dies dann tatsächlich auch auf seine Rolle, die er als Held auch zu spielen hat. Nochmal, Helden werden sozial konstruiert. Ja, sie werden nicht aus sich heraus zum Held, sondern sie werden als Held benötigt. Und das hat jetzt auf dieser politischen Ebene oder auf der nationalen Ebene die Dimension dieser zwei großen Konkurrenten, Held Ost gegen Held West sozusagen.
Wo sind denn all die Helden, fragst du dich? Warum kommt dein Superman einfach nicht? Wo sind denn all die Helden und dein Herkules? Jemand, der für dich da ist.
Singt verzweifelt Wolfgang Petri. Ja, es gibt auch noch andere Helden neben den politisierten, den kommerzialisierten Helden. Für ganz kurze Zeit darf man sich dann beispielsweise in einer Talentshow im Ruhm sonnen. Eigentlich ist man aber nur das Augenfutter für die Zuschauer, würde ich jetzt mal sagen, die sich dann auch am Scheitern dieser Kandidaten ergötzen. Ist das für kurze Zeit Held sein überhaupt, passt da der Titel Held überhaupt noch?
Ja, ich will da nicht zu streng sein, aber wir stellen natürlich schon fest, dass sich diese Zuschreibungen verändert haben und weitgehend auch, sagen wir mal, von der Strapaze oder von der Lebensgefahr entzerrt haben. Ja, der Held, deswegen nenne ich ihn profanisierten Helden, das ist sozusagen nicht mehr so ganz, der ist nicht mehr so ganz weit weg von dem, was wir auch gerne erreichen könnten oder manchmal auch erreichen. Also gerade wenn Sie die Shows denken, wo junge Musiktalente gefördert werden, da gibt's ja einige tausend in Deutschland. Viele sitzen in ihren Wohnzimmern und warten auf ihre Chancen, einige wenige bekommen sie dann. Was darin zum Ausdruck kommt, das ist der Unterschied zu früheren Heldenverehrungen. Heute wird so getan, als könne es jeder werden. Also Fußballstar oder Fußballer oder so, dazu muss man jetzt nicht geboren sein, das kann man sich aneignen. Musik, Gesang, Schönheit kann man sich zum Teil aneignen. Diese Profanisierung des Heldentums hat den wesentlichen Unterschied zu früher, dass man sagt, also im Prinzip sind wir nicht so ganz weit weg von euch anderen, ja, nicht von allen, aber es können sich viel mehr Menschen mit zum Beispiel Schönheitsköniginnen identifizieren, die bestimmt zu Hause sagen, ich sehe doch genauso gut aus, ich könnte das auch. Ja. Insofern haben wir schon es mit der Veränderung zu tun und wenn wir jetzt inhaltlich weiter nachdenken, müsste man wahrscheinlich auch den Heldenbegriff doch wieder ein bisschen eingrenzen und nicht jeden zum Helden stilisieren, der mit 21 schon seine Memoiren schreibt, weil er ein guter Fußballer ist.
Ja, und dazu hat Enrique Iglesias schmachtend ein schönes Stichwort.
Let me be your hero.
Ja, let me be your hero, lass mich dein Held sein. Das ist so ein bisschen, man bietet sich an als Held, ist es aber nicht. Es gibt den schönen Begriff des Maulhelden.
Mhm. Ganz genau. Und was mir jetzt bei dem kurzen Ausschnitt aus dem Lied auffällt, das hat natürlich auch was mit einer sehr archaischen Männlichkeit zu tun. Ja? Lass mich dein Held sein, diese Zuschreibung zementiert quasi auch das Verhältnis Mann und Frau. Ja, und der Held ist immer der souveräne, überlegende Mann, der sich nicht auf viele Beziehungen einlässt und sich nicht verstrickt und nicht irgendwie häusliche Tätigkeiten übernimmt, sondern er ist Held für bestimmte Situationen, oft sexualisiert, ja, aber zumindest nicht Hausmann, so. Und insofern ist diese Zuschreibung, ich will dein Held sein, die sehen wir auch bei vielen Jugendlichen heute, die in der Phase der Adoleszenz sich so darstellen, dass sie stärker wirken, als sie sind. Ja, und das ist eine Ursehnsucht, wahrscheinlich eher des Mannes als der Frau, nach außen hin Stärke, Unberührbarkeit, Überlegenheit, Dominanz zu verkörpern und Menschen entweder Angst zu machen oder Sehnsucht zu erzeugen. Und meine Vermutung ist, dass heute in der modernen Beziehungswelt genau diese archaische Vorstellungen von Männlichkeit nicht mehr funktioniert. So nach dem Motto, ich muss da couragiert auftreten und dominant auftreten und dann werden die Frauen mir schon schmachtend zu Füßen liegen. So, das funktioniert nicht mehr in der Wirklichkeit. Deswegen ist es abgerutscht sozusagen in den Schlager, weil dort die Sehnsucht sozusagen konserviert wird.
Muss denn ein Held geliebt werden oder aus der Distanz angehimmelt?
Ich würde eher sagen, Liebe ist zu nah, ist zu intensiv, ist zu verstrickt, ist auch zu sozusagen voraussetzungsvoll, aber Bewunderung oder Anhimmeln, wie Sie sagen, ist die Kategorie, die für den Helden zutrifft. Wir haben es ganz oft, zum Beispiel Clint Eastwood in ganz vielen Filmen war immer der einsame Held, der einsame Wolf, ja, der immer weitergezogen ist. In ganz vielen dieses amerikanischen Sujets der Abenteuerfilme verlässt der Held anschließend wieder seine Partnerin und zieht weiter. Ja, das ist eine wichtige Kategorie im Heldentum. Der darf gar nicht häuslich werden. Stellen Sie sich einen Helden vor, der zu Hause sein Baby wickelt und die Wohnung aufräumt. Das widerspricht sich irgendwie. Natürlich nur in der Illusion. Ja, wir sprechen ja jetzt von Bildern, von Konstruktionen. Und da ist der Held immer souverän, ist immer autark vor allen Dingen. Er ist unabhängig in allen Bedingungen, auch emotional, und darf sich deshalb gar nicht verlieben. Aber er darf Sex haben, zum Beispiel für Erwachsene.
Ja, lange Zeit war ja aber auch der Anti-Held gefragt. Also eine Figur in Literatur oder auch Film, ich denke da an Woody Allen, die gerade durch ihre Schwäche sympathisch war und so zur Projektionsfläche werden konnte. Das hat keine Konjunktur mehr, oder?
Ja, das ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden, glaube ich. Es gibt ja zwei Ausprägungen des Anti-Helden. Das eine ist der komische. Also der Tapsige, ja, der Mr. Bean zum Beispiel, ja, das ist so der Anti-Held. Und das andere ist aber der Intellektuelle, der Nachdenkende, der sozusagen der Tiefgründige, der Skeptiker, ja, und beide haben natürlich ihre Bedeutung und ihre Wichtigkeit, einmal zur Unterhaltung, einmal auch zur Orientierung. Insofern wechseln wir auch tatsächlich unsere Projektionsfiguren öfter mal aus in unserem ganzen, also aufs Leben bezogen, ja, in unseren Lebensphasen.
Und in der Corona-Zeit, da wurde die Projektionsfläche auch ein klein wenig geändert, weil es wurde auf Menschen geguckt, die eigentlich sonst nicht beachtet wurden. Die wurden dann zu Helden, diejenigen nämlich, die in Pflegeberufen, in Krankenhäusern arbeiten. Und bei der Gruppe Wise Guys hört sich dieses Heldentum so an.
Ihr seid die
Ja, applaudiert wurde dann aber schon noch. Aber man fragt sich, taugt denn das wirklich zum Heldentum? Es war sowas, wie soll ich sagen, Aufgesetztes. Man muss das jetzt gut finden, man applaudiert. Aber eigentlich hat sich ja auch für die Pflegeberufe nichts geändert.
Das ist im Ergebnis durchaus richtig. Wobei ich Ihnen auch hier allerweitestgehend zustimme. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dieses Gefühl am Anfang, diese Emotion, dieses Unmittelbare, das war schon echt. Es war wahrscheinlich echt zu Beginn und wurde nachher erst falsch, als man das instrumentalisiert hat. Ja, und dann sagte man, muss auf die Balkone und klatschen und so weiter. Das war dann schon fast manipuliert. Aber ich glaube, dieses Ursprungsgefühl kommt wahrscheinlich von einem schlechten Gewissen, dass man selbst vielleicht untätig ist, während die anderen in die Gefahrenzone gehen, während sie Sonderschichten schieben im Krankenhaus und so weiter. Das sind alles sehr, sagen wir mal, ursprüngliche emotionale Muster. Und ich kann mir schon vorstellen, ich habe gewisserweise Verständnis dafür, dass man irgendein Zeichen setzen will um zu sagen, wir achten das und wir sind froh, dass ihr da seid. Die Geste selbst ist nachher ein bisschen überstrapaziert worden, hatte ich das Gefühl. Und es wird natürlich auch deutlich, dass hier ganz viel wegbleibt, nämlich wirkliche Anerkennung. Ja, wirkliche Anerkennung, die sich auch in einer Versorgung zeigt und nicht nur Anerkennung durch Beifall. Davon kann man ja kann man sich nichts kaufen.
Jetzt haben wir den Helden von allen Seiten beleuchtet, quer durch die Zeiten sogar. Zum Schluss noch die Frage, Herr Bär, wer ist denn Ihr persönlicher Held?
Das ist wirklich eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich sag mal ganz spontan, ohne Gewehr, im Moment ist mein persönlicher Held mein Sohn, der sich tapfer durch die Pubertät schlägt und ganz kreative und knifflige Tricks kennt, wie man sich so durchs Leben schlägt und wie man trotzdem ein gutes Gewissen haben kann.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und das war der SWR Aktuell Kontext zum Thema Helden, eine neue alte Sehnsucht. Herzlichen Dank an Raphael Bär. Er ist Soziologe und Professor für Polizeiwissenschaften an der Akademie der Polizei in Hamburg. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ulrike Alex sagt Danke fürs Zuhören.